Sebastian dreht den Innenspiegel, bis er seinen Sohn sehen kann, der mit zur Seite gekipptem Kopf in der Ecke der Rückbank lehnt. Sein Körper wird nur vom Sicherheitsgurt gehalten, der ihm als breiter, schwarzer Strich über Wange, Hals und Brustkorb läuft. Alle paar Sekunden hebt Sebastian die Augen, um über den Spiegel das halbe Lächeln auf Liams friedlichem Gesicht zu betrachten. Das Reisemedikament tut seine Wirkung. Sebastian schließt das Fenster und will auch noch das Radio ausschalten, obwohl es gar nicht spielt. Bei der Abfahrt hat Liam dem Haus zugewunken, als hätten sie mit einem Ozeandampfer vom Ufer des Gewerbebachs abgelegt. Und Sebastian glaubte zu wissen, dass die relativ kurze Fahrt nach Gwiggen für seinen Sohn tatsächlich einer Atlantiküberquerung gleichkam. Schlaf ist mit Sicherheit das Beste, was Liam im Augenblick passieren kann. Als er noch einmal hinschaut, wandert ein Schatten über die Rückbank. Etwas Großes hat für einen Moment die Sonne verdunkelt. Vielleicht ein Kopf, der sich zur genaueren Beobachtung tief über das Geschehen beugt. Ein Gähnen treibt Luft bis in die äußersten Zipfel der Lungen. Je weiter sie sich von Freiburg entfernen, desto ruhiger fühlt sich Sebastian. In den nächsten Wochen wird er noch genug Zeit haben, auf sich selbst wütend zu sein. Weil er es wieder einmal nötig hatte, die Herausforderung eines Stärkeren anzunehmen. Vor allem aber, weil er es erlaubt, dass seine Besessenheit, die gut verwahrt im Hochsicherheitstrakt hinter seiner Stirn hausen sollte, immer ausgedehntere Ausflüge in sein Familienleben unternimmt. In letzter Zeit zieht sich Sebastian fast jeden Abend nach dem Essen zurück, um im Arbeitszimmer über seinen Theorien zu brüten. Er pflegt dort zu sitzen, bis sich irgendein Formelfragment wie eine hängengebliebene Schallplatte durch seine Gedanken dreht. In manchen Nächten wagt er nicht mehr ins Bett zu gehen, weil sich der Lärm in seinem Kopf im stillen Dunkel des Schlafzimmers bis zur Unerträglichkeit steigern kann. Dann sitzt er morgens mit Maike am Frühstückstisch und ist kein Mann neben seiner Frau, nicht einmal ein Vater neben der Mutter seines Sohnes, sondern nur ein Mensch, der sich in der eigenen Wohnung erschrocken einer Fremden gegenüber sieht. Und Maike merkt das. Einmal ist sie lang nach Mitternacht zu ihm ins Arbeitszimmer gekommen. Die Schritte ihrer nackten Füße auf dem Parkett klangen nach einem kleinen Mädchen. Als er aufsah, lehnte sie im Türrahmen, einen Arm gegen das Holz und die Wange an den Arm gelegt. »Ich stehe am Ufer und füttere Enten«, sagte sie, »während du an mir vorbei Richtung Abgrund treibst.« Bevor er etwas erwidern konnte, hatte sie sich abgewandt und war zurück ins Bett gegangen. Sebastian beschloss zu glauben, dass sie schlecht geträumt hatte und sich am nächsten Morgen an nichts erinnern würde. Als er Oskar von dieser Episode erzählte, bezeichnete er Maikes Sorge als Nebenwirkung einer großen Idee. Daraufhin richtete Oskar einen strengen Zeigefinger auf ihn. »Gib dir keine Mühe mit deinen Neurosen«, sagte er, »aus dir wird niemals ein großer Mann. Alles, was in deinem Leben Bedeutung besitzt, trägt deinen Nachnamen. Daran kannst du es ohne Mühe erkennen.« Als Kind quälte sich Sebastian vor dem Einschlafen häufig mit der Frage, ob er von einem barbarischen Mörder vor die Wahl gestellt, den Vater oder die Mutter retten würde. Müsste er sich heute zwischen Maike und der Physik, überhaupt zwischen Maike und dem Rest der Welt, mit Ausnahme von Liam, entscheiden, bestünde kein Zweifel daran, wie er sich verhalten würde. Seine Frau hätte, trotz aller wissenschaftlichen und sonstigen Obsessionen, nicht das Geringste zu befürchten. Im Grunde wäre also alles in bester Ordnung, wenn ihn nicht spätestens alle paar Wochen das gefährliche Gefühl überkäme, bloß ein Gast im eigenen Leben zu sein. In diesem Wahn richten sämtliche Mittel der Vernunft nichts mehr gegen den Eindruck aus, er habe sich als Betrüger ein Glück erschlichen, das ihm nicht zusteht, und müsse eines Tages hart für diesen Schwindel bestraft werden. In solchen Momenten will er seine Haut ablegen wie einen zu lang getragenen Mantel und alles zerschlagen, was ihm lieb und teuer ist, bevor es ihm von der ausgleichenden Gerechtigkeit genommen werden kann. In solchen Momenten fährt Sebastian nach Genf. Schnell kontrolliert er im Rückspiegel Liams Schlaf, als könnte die Heftigkeit seiner Gedanken den Jungen wecken. Aus dem nächsten Kadaver am Straßenrand zieht ein breitschwänziger Bussard weißes Gedärm. Seit Sebastian angefangen hat, auf Tiere zu achten, hat er mindestens 15 Raubvögel gezählt. Sie sitzen in den Bäumen, manche sogar auf der Standspur, und beobachten aus wimpernlosen Augen den Verkehr. Es kommt ihm vor, als wären es unnatürlich viele oder, schlimmer noch, immer derselbe. Am Nachmittag hat er Maike zum Bahnhof gebracht, ohne Liam, der sich weigerte, das Packen zu unterbrechen. Seit Stunden kniete er in seinem Zimmer vor dem offenen Rucksack, nahm Gegenstände aus den verschiedenen Seitentaschen und schob sie an neuer Stelle wieder hinein. Im Auto lachten Maike und Sebastian über den Eifer ihres Sohns. Sie legte ihre Hand zu seiner auf den Schaltknüppel und sie wechselten gemeinsam die Gänge. Auf dem Bahnsteig nahm er sie in den Arm und bat sie, bei ihm zu bleiben. Sie gab ihm einen Klaps auf den Rücken wie einem braven Pferd, erwiderte, dass er auf sich aufpassen solle, und hob ihr leichtes Rennrad dem Schaffner entgegen. »Viel Erfolg bei der Arbeit«, rief sie ihm zu, als sich die Türen schlossen. Dann verschwamm sie im Zugfenster zu einem hellen Fleck, während Sebastians Schulter vom Winken zu schmerzen begann. Er fühlte, wie er kleiner wurde, immer weiter schrumpfte, bis er hinter der langgestreckten Kurve verschwand. Er wird sein Familienglück nicht länger wegen eines überreizten Wahnsinns gefährden. Er wird ein paar Tage verstreichen lassen, Oskar anrufen und ihn bitten, an den ersten Freitagen im Monat nicht mehr zu Besuch zu kommen. Danach wird er sich befreit fühlen, als hätte man ihm einen Dorn aus dem Fleisch gezogen. Als Sebastian diesen Entschluss gefasst hat, steht das Ereignis, das ihn samt seiner guten Vorsätze zerstören wird, nur noch eine knappe Stunde bevor. Bei Geisingen wechselt er auf die A81.